Grüß Gott, Herr Löw, ich bin der Paul, ich möchte weg.
Guter Start.
Da ein Teletext auf. Erst entscheiden. Paul Scharner suspendiert. 22 Leute, ne? Und Mohic.
Ja, der hat sich angebeidelt wie ein großer Hund und dann und beim nächsten Mal hat er die Chance gekriegt und hat ihn dann reingehauen und dann ist er wieder gerannt. Der hat nicht zu viel nachgedacht.
Na, ich würde das nicht machen. Und der hat ins Lachen angefangen und hat gesagt, was ist denn das für Trottel?
Aber das haben wir uns wie alle gedacht.
Kopperbele Legenden mit Schmäh. Wir sind in der 5. Folge und ich habe 2 hochkarätige Gäste heute bei mir. Bei einem muss ich aufpassen, weil es könnte der Satz kommen. Das ist die nächste depperte Frage. Günter Neukirchner, hallo.
Hallo, servus.
Und Paul Scharner, einer, der eine Karriere hingelegt hat, die ihm wohl keiner zugetraut hat und über die wollen wir heute auch sprechen. Hallo, zunächst einmal Copa Pelé ist mittendrin in der Saison. Wie läuft so die Spiele? Warst du selber schon im Einsatz?
Ich war jetzt im Mai im Einsatz, in 3 Spielen. War eh ziemlich intensiv. Der wäre es ja auch ziemlich heiß. Aber ja, wir haben die ungeschlagenen Serie fortgeführt.
Das ist ja der Wahnsinn, die Copa Pelé weiterhin ungeschlagen. Gibt es da niemanden, der euch gefährlich werden kann?
Es schaut im Moment nicht so aus.
Ist ja auch vertraglich festgesetzt. Ja.
Sehr gut. Ein Highlight wartet, 25.07. Copa 11 in der Krum, in der legendären Krum, für dich ein Heimspiel sozusagen. Das wird ein ganz besonderes Spektakel, oder?
Das wird ein besonderes Spektakel, absolut. Und ich hoffe natürlich, dass da sehr viele Zuschauer vorbeikommen. Man kann sich einen Startplatz erkaufen, das stimmt. Und wann hat man die Möglichkeit, dass man so viele Legenden auf einen Haufen sieht?
Und dann auch noch in so einem legendären Stadion. Also wir freuen uns drauf. Alle Infos dafür gibt's auf der Copa Pelé Webseite. Also da unbedingt mal reinklicken. Jetzt wollen wir über eure Karrieren sprechen. Denn eines habt ihr gemeinsam. Ihr wart jetzt nicht diese David Alaba Wunderkinder, die von 14 Jahren gewusst haben, so, ich werde definitiv eine ganz große Karriere machen. Ihr habt es euch erkämpfen müssen.
Ja, das stimmt. Erkämpfen müssen. Natürlich war es mein großer Traum, immer Fußballer zu werden. Das ist ganz klar. Und ich habe mein Ziel auch konsequent verfolgt. Aber es hat natürlich viele Hindernisse gegeben, die ich aus dem Weg schaffen habe müssen. Unter anderem habe ich halt, nachdem ich schon 2 oder 3 Jahre als Fußballprofi tätig war und geglaubt habe, das wird nicht so recht was, habe ich einen Job begonnen, habe bei der Sozialversicherung gearbeitet und war quasi 2 Jahre lang Semi-Profi, 6 Uhr arbeiten gegangen bis 3 Nachmittag, dann zum Training.
Das ist eigentlich gar nicht mehr vorstellbar heute, dass das ein Fußballprofi leisten kann. Wäre heute undenkbar, damals einige mit Jobs unterwegs.
Nicht vorstellbar. Aber ich habe halt da eine gewisse Konsequenz gelernt, die ich dann im Laufe der Karriere noch benötigt habe.
Und du hast mir auch erzählt, es hat so einen Moment gegeben, da hättest fast bei Oberwart unterschrieben, wärst nicht bei Sturm gewesen und wer weiß, vielleicht wäre es nicht so weit gekommen.
Das war genau zu der Zeit. Da habe ich 2 Tage später eben diese Möglichkeit gehabt, bei der Sozialversicherung zu arbeiten zu beginnen. Und ich habe da in der Woche davor schon bei Oberwart mittrainiert. Die erste von Sturm, damals ist ja der Ibiza Hossim als Trainer gekommen, der wollte mich unbedingt dabei haben. Ich habe aber gesagt, nein, das ist mir das Risiko zu groß. Wann hast du die Möglichkeit, dass du einen sicheren Job haben kannst? Und Fußball spielen kann ich in der 2. Liga auch, verdiene ein bisschen Geld dazu. Das hätte ganz gut gepasst. Aber es hat sich dann anders entwickelt. Der Verein ist vom Trainingslager zurückgekommen. Mich hat der Oberwartpräsident angerufen und hat gesagt, was machen wir in Neukirchner? Der Kartnick will 100.000 Schilling für Sie haben. Das können wir uns nicht leisten. Ja, und so ist es dann gekommen, dass ich eben nicht weggekommen bin, dass ich beim Verein geblieben habe. Ich habe einen Vertrag über 2 Jahre unterschrieben, habe 2 Jahre parallel gearbeitet und ja, wieder 2 Jahre später war im Nationalteam.
Und dann ist die Champions League gekommen. Ja. Schöne Karriere. Und oft sind so die kleinen Momente, kleine Entscheidungen, die dann in die richtige oder auch vielleicht in die falsche Richtung führen. Paul, wie war es bei dir?
Ja, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, es war nur ein Kampf, sondern es war erarbeitet, sage ich jetzt einmal. Und ich glaube auch, dass glaube ich ganz wichtig ist, festzustellen, ich meine, so viele Wunderkinder gibt es nicht.
Ganz wenige
eigentlich. Die was dann eigentlich gar nichts also unter Anführungszeichen gar nichts machen müssen dafür.
Die aber ja auch was tun, also David Alaba hat ja auch absolut, immer Kraft trainiert, immer Ding, absolut. Aber der war halt einfach so, so gut, dass man
natürlich,
ihn nicht verhindern hat
können. Ich sage jetzt einmal, es gibt halt die verschiedenen Sorten, beziehungsweise die verschiedenen Talente, die notwendig sind, um Profifußballer zu werden. Und ja, ich sage jetzt einmal, natürlich war die Einstellung eines meiner großen Talente, sage ich jetzt einmal. Und da muss man es aber auch mal am Boden bringen. Unterm Strich und ja, hat eigentlich schon gut funktioniert. Ich habe mir mit 12 Jahren schon fest vorgenommen, Profi zu werden.
Es gibt ja und diese Geschichte über ein Flipchart, das du beschrieben hast und wo du schon ganz früh deinen eigenen Kopf gehabt hast und gesagt hast, meine Karriere plane ich selbst und greife auf andere Mittel zurück als andere Spieler vielleicht.
Ja, ich meine, ich habe es jetzt nicht unbedingt, Flipchart habe ich dazu mal so nicht gekannt, das habe ich nicht einmal aussprechen können, muss ich da ganz ehrlich sagen. Von wegen Schreiben, da habe ich auch noch nicht so richtig können. Aber natürlich habe ich meine Vorstellungen gehabt und eine Vorstellung, was ich mir relativ früh gebildet habe und das war der Tatsache geschuldet, dass eben meine Mutter mir oder mich mit autogenem Training in Verbindung gebracht hat, dass ich mental Unterstützung möchte. Mhm. Aber nicht, weil ich krank bin, sondern einfach, um das Potenzial auszuheben im Endeffekt. Und das habe ich mir relativ früh schon vorgestellt, dass ich mir in meiner Karriere wen suchen möchte, beziehungsweise auf eine Person hinarbeiten möchte, die mich da in dem Bereich unterstützt.
Das war dann sehr lange der Valentin Hobel.
Ja, genau, richtig. Oder? Da bin ich dann bei der Austria mit ihm in Kontakt gekommen, weil er als Mentaltrainer angestellt war, da bei der Austria. Mhm. Ist dann aber noch ein Jahr vorbei war und ich habe dann für mich die Chance genützt und habe ihm halt angesprochen, ob er mit mir individuell zusammenarbeiten möchte. Und ja, also ich möchte trotzdem da nur mal bekräftigen, wie wichtig es ist. Da könnte man vielleicht beipflichten, es spielt sich viel oder zumindest 90% im Kopf an. Und wenn du da wirklich fokussiert bist, einen guten Willen hast, diszipliniert bist, dann ist schon einiges möglich, weil man bei uns beiden muss auch ein Grundtalent, ein fußballerisches Talent da gewesen sein, weil sonst schafft das ja brauchen. Nicht so weit. Also das ja. möchte ich schon nochmal bekräftigen, dass man, wenn man eine gewisse Karriere macht, ein gewisses Level spielt, dann hat man nicht zwei linke Füße.
Ja. Aber du warst ja Vorreiter in den Dingen, also das, was heute normal ist, Ernährung, Mentalcoach und, das war damals nicht normal. Wie habt ihr rübergeschaut nach Wien und den Pauli Scharner gesehen mit Mentaltraining und? War das in Graz auch schon Thema damals oder hat sie da noch weiter?
Nee, ich kann mich erinnern an die Zeit und ich kann mich an die Geschichten von Pauli erinnern, die da in den Medien kursiert sind. Und für mich war das eher was Neues. Mhm. Und ich glaube, dass der Pauli wahrscheinlich einer der unterschätztesten Spieler zur damaligen Zeit war, weil man ihm das einfach nicht zugetraut hat, seine Karriere. Und im Nachgang muss man sagen, er hat in Wahrheit alles richtig gemacht. Besser kannst du es nicht machen. Heute würde ich über solche Dinge auch anders denken. Bei uns war ja das damals nicht so gang und gäbe, dass du mit einem Mentaltrainer arbeitest oder dass
du auf gewisse andere. Aber jetzt arbeitest du lang schon im Trainerstab von Sturm Graz, jetzt wird sich das alles normalisiert.
Jetzt ist das natürlich, aber es ist trotzdem eine individuelle Geschichte. Mhm. Es ist nicht für jeden, es passt nicht an jeden, es taugt nicht an jeden und das muss ja jeder für sich selber herausfinden. Kann ich mit dem nicht und brauche ich das und bringt mich das weiter oder bringt es mich nicht weiter?
Hast du früher schon gewusst, dass du da Visionär bist oder dass das einmal kommen wird oder hast du einfach gesagt, ich brauche das und der Rest war der Wurscht?
Na, eins von meinen Talenten beziehungsweise auch Stärken war, ich wollte mich immer optimieren. Mhm. Das heißt, was ist noch zuträglich, um die nächsten Schritte in der Karriere zu machen? Und da war das eben ein ganz großes Thema. Oder eben die Ernährungsumstellung. Ich habe so lachen müssen, wie der Jürgen Klopp 2017 seine Ernährungsberaterin aus München nach Liverpool mitgenommen hat.
Ja, richtig.
Das habe ich schon 11 Jahre vorher gemacht, bevor die angefangen haben. Also witzig, dass das dann so lange noch gebraucht hat im Endeffekt. Ne? Aber ich war immer so super interessiert, wenn irgendeine neue Errungenschaft da war, dann habe ich mir das angeschaut, selber ausprobiert und so weiter und so fort. Und wenn es passt hat, habe ich es im System lassen und wenn es nicht, dann habe ich es halt wieder weg. Da im Endeffekt.
Aber so haben sich die Zeiten geändert. Bei uns war es jetzt so, wie der Ivica Osim gekommen ist.
Cevapcici
nicht, Leberkäse hat es gegeben. Ist jetzt vielleicht auch nicht die gesündeste Sportlernährung. Aber es war so, dass wir in dem ersten Jahr im Frühjahr hat es am Faschingsdienst, da kann man trainiert und der Trainer hat gesagt, irgendwas brauchen wir zum Essen und hat halt Leberkäse gebracht. Hat es dann 40 Semmeln gegeben und 2 Stutzeln Leberkäse. Die sind dann immer aufgeschnitten worden. Wir haben dann am Wochenende drauf, oder die Meisterschaft hat dann begonnen und wir haben das Spiel nicht verloren. Was hat es dann
immer Leberkäse, oder?
Leberkäse.
Und ja, Rituale waren, im Fußball sind auch wichtig.
Ganz. Wir waren das ganze Frühjahr umgeschlagen. Nicht? Und sind dann punktegleich Vizemeister geworden. Also das... Und das haben wir dann beibehalten.
Und Leverkäse, sehr Dank, ne? Also, da möchte ich da auch nochmal bekräftigen, es ist auch total individuell wieder zu sehen. Mhm. Also, ich bin dann nach England gekommen und war beim ersten Frühstück dabei und habe mir gedacht, bist du deppert? Wie geht's denn das aus? Wie ist jetzt, wie sollte das, ja genau, Englisch Breakfast, eine halbe Stunde vor Trainingsbeginn. Eine halbe Stunde, ja genau. Da denke ich mir, wie schaffen die das, ne? Mhm. Aber jeder, wie es gewohnt ist, beziehungsweise wie aufgewachsen ist, beziehungsweise was er für einen Zugang hat. Und das sollte jedem freigestellt sein, wenn er glaubt, dass er das braucht, um leistungsfähig zu sein, weil um das geht's ja. Und das habe ich in England auch mitbekommen. Du, Paul, du kannst machen, was du willst. Wenn du am Samstag Gas gibst und performen kannst, passt, dann ist uns das vollkommen egal. Mhm.
Und aber das spitze ich im Kopf ab.
Genau.
Und wenn ich den Leberkäse nicht gehabt
habe, dann kriege ich ihn. Ja, so geht's. Hast du trotzdem ein paar Mal damit hadern müssen oder kämpfen müssen, dass dich die Leute vielleicht schief anschauen und sagen, was macht er?
Ganz, ganz klar. Also das ist, glaube ich, auch ganz schwierig in einem Mannschaftssport. Weil man natürlich gern über einen Kamm geschert wird und sagt, warum macht der da nicht mit oder was macht der, warum macht der was anderes im Endeffekt. Ne? Das hat sich schon, ich sage jetzt einmal, schon jetzt in den letzten 20, 30 Jahren so weiterentwickelt, dass man zumindest das machen darf, beziehungsweise das machen darf, was man für die Leistungssteigerung braucht im Endeffekt. Ne? Früher, kannst du dir vorstellen.
Das glaube ich. Habt ihr einen Mannschaftskollegen bei euch gehabt in dieser großen Sturmzeit, der auch ein bisschen anders war?
Also ich glaube, wir waren alle anders. Aber auf eine andere Art und Weise, wie der Pauli halt nicht. Aber nein, wir haben. Also auf solche Dinge ist bei uns kein Wert gelegt worden. Was natürlich beinhart war, wir sind am Wochenende, also beinhart war das Wochenende nicht, aber wir sind natürlich fortgegangen nach dem Spiel.
Ja.
Da ist auch das andere, eine oder andere Mal vielleicht ein bisschen zu viel getrunken worden. Aber der Trainer hat das akzeptiert, weil es hat dann am nächsten Tag wieder Training gegeben. Und am zweiten Tag, auch heute undenkbar, weil am zweiten Tag haben die Profis heute frei, wenn eine normale Woche ist. Da haben wir Vollgas wieder trainiert. Und da ist jeder wieder am Platz gestanden. Und auch wenn er am Sonntag vielleicht nicht stehen hat können, gerade in der Kabine, weil es halt ein bisschen so Gleichgewichtsprobleme gegeben hat, dann hat der am Montag trainiert wie ein Wagelhund und damit war die Geschichte erledigt.
Ihr habt zwei unterschiedliche Karrieren geführt. Du, deine Highlights bei Sturm Graz und im internationalen Geschäft. Du vor allem dann im Ausland in England eine ganz große Karriere gemacht. Günther will mit dir starten, diese ganz großen Zeiten bei Sturm Graz. Ihr seid da von einer, also ihr habt euch als Mannschaft so weiterentwickelt, dass ihr national zunächst einmal unschlagbar wart und dann auch international ganz große Erfolge gefeiert habt mit unfassbaren Spielen.
Ja, aber das hat sich halt über Jahre hinweg entwickelt. Wir als junge Spieler damals haben wir die Chance gekriegt, weil es eben nicht so sportlich gut gelaufen ist im Verein. Dann hat halt der Kartnick den Schnitt gemacht, er hat vermehrt auf die Jungen gesetzt. Wir haben dann den Turnaround geschafft in dem Jahr, wo keiner mehr glaubt hat, dass wir den, da war ja das mittlere Playoff noch, und da waren nur 2 Aufsteiger und da hat ja keiner mehr geglaubt, dass wir das schaffen können, weil wir waren am vierten Platz und weiß Gott, wie viele Punkte hinterm Zweitplatzierten und haben das in den letzten 5 Runden dann aufgeholt mit der jungen Mannschaft. Und es ist dann in den Jahren danach, ist die Mannschaft immer sukzessive verstärkt worden. Das war dann der Rhein-Mayer Hannes, der Roman Melich ist dazugekommen, dann ist der Ivo dazugekommen. Letztendlich waren vor dem ersten Masterjahr war es der Markus Schupp und der Franco Foda. Und wir haben uns in dieser Zeit natürlich optimal entwickeln können. Ich denke, wie der Osim gekommen ist am Anfang, hat er uns Fußballspielen gesehen und hat sich gedacht, und das hat er auch gesagt, was ist das für ein Sportart, was wir da spielen. Er hat es aber dann geschafft über seine Spielformen und er hat ja immer gesagt, Fußball ist ein Spiel und kein Krieg, weil das hat ihm natürlich geprägt, der Krieg in sein Heimatland. Ja, und so hat er den Fußball gesehen und wir haben uns da in dieser, in seiner Art und Weise, wie er den Fußball interpretiert haben will, haben wir uns da entwickeln können. Und sukzessive mit diesen Verstärkungen jedes Jahr und dann hat man quasi über Jahre hinweg eine Mannschaft aufgebaut, die dann letztendlich, kann fast sagen, für Furore in ganz Europa gesorgt hat.
Genau, Meistercup-Titel und dann natürlich die international großen Spielen. Es gibt in Österreich immer so Phasen und das war in den 90er Jahren gab es eine Salzburg-Phase, eine Rapid-Phase, aber auch eine Sturm-Graz-Phase. Wie hast du die als junger Mensch dann damals wahrgenommen?
Ja, natürlich voll mitgefiebert, muss man ganz ehrlich sagen. Also das war genau meine prägendste Zeit im Jugendfußball, muss man ganz ehrlich sagen. Ich meine, das war dann schon das Ende, da bin ich dann schon Profi geworden. Durfte dann eben gegen das erfolgreiche Sturmteam selber dann antreten mit der Austria. Aber war natürlich toll. Also ich habe immer total mitgefiebert, auch mit den Legionären, die wir da damals gehabt haben. Das waren ja nicht so viele wie ein Didi Kübauer in San Sebastian und so weiter und so fort. Also da hat man sich immer gefreut, wenn so Zusammenfassungen waren, hey, hat er gespielt, hat er da gemacht so in die Richtung. Ja. Und natürlich dann auch die Zeiten, was du angesprochen hast, Salzburg, ist natürlich auch eine total prägende Zeit.
War richtiger Hype damals in Österreich Wahnsinn, alle drei Teams, über die also Salzburger, Rapidler, aber auch Sturm.
Aber was halt, ich glaube, alle drei Mannschaften wirklich ausgezeichnet hat, war eben der Teamspirit, meiner Meinung nach. Also speziell Sturm. So wie es du erklärt hast, Günther, ihr wart gemeinsam fort, ihr seid richtige zusammengeschweißte Einheit geworden, weil sie ja euch gemeinsam entwickeln haben dürft. Das heißt, ihr habt einen gemeinsamen Weg gehabt und das findet man halt äußerst selten. Also ich habe ihn nicht gefunden leider, weil du weißt, die Austria-Zeit, da ist ja beim Stronach ja im Prinzip alle halben Jahr eine neue Mannschaft gekommen, kannst du fast unterm Strich sagen. Und das habe ich natürlich vermisst, weil man spielt ja Fußball auch unter anderem wegen der Teamatmosphäre.
Dann auch noch einen prägenden Trainer dazu gehabt und dann ging es halt ganz, ganz weit in die Champions League rein. Und ich habe mir dann notiert, du hast gegen Inter gespielt, gegen Real Madrid, gegen Manchester United, also gegen die Creme de la Creme im internationalen Fußball habt ihr gespielt. War das ein großer Unterschied für euch, wenn dann die internationalen Topstars kommen sind?
Ja, und das
für dich auch als beinharter Verteidiger?
Ja, beinharter Verteidiger.
Den Ruf hast.
Ah, danke. Ja, ja also wie ich das erste Mal in Mailand in das Stadion gegangen bin, ist mein Mund offen stehen geblieben. Weil du das, ich hab 5 Jahre davor, eben in dieser Phase, wo es komplett schlecht gegangen ist, habe ich vor 600 Zuschauern in der Gruppe gespielt. Du hast jeden einzelnen Oberrufen gehört. Wenn es gut war, hast du den Klatschen gehört. Wenn du sonst oder irgendwas reingegriffen, wenn einer Wurstsemmel bestellt hat, hast du das gehört. Bier bitte, ja, das hast du alles gehört am Platz. Und dann spielst du in so einem Stadion ein paar Jahre später. Und das ist ja nicht gang und gäbe in Österreich. Das warst du einfach nicht gewohnt. Du weißt das dann, wie es in England war. Aber das ist wahrscheinlich am Anfang, wenn du das kennenlernst, die Atmosphäre und die vielen Zuschauer, dann bist du natürlich beeindruckt davon. Und ich sage einmal, da war vielleicht am Anfang eine gewisse Scheu und ein bisschen ein Hemmnis fast da, dass wir unsere optimale Leistung abrufen können. Aber wenn du dann 3 Jahre hintereinander Champions League spielen darfst, dann legst du das ab. Dann wirst du es gewohnt, in einem Stadion zu spielen, wo 6.000 Leute drin sind, wo 7.000 Leute drinnen sind. Das ist dann für die eine Normalität fast. Und dementsprechend waren auch unsere Auftritte. Wir haben die Scheu abgelegt, wir haben auch den Respekt abgelegt. Der Trainer hat uns natürlich immer... Es war egal, ob das gegen einen Erstligisten war im Cup oder gegen Manchester. Der Trainer hat uns immer so eingestellt, wie wenn wir gegen die Weltbesten spielen. Mhm. Und so sind wir in jedes Spiel dann reingegangen. Und ja, dann hast du natürlich das erste Erfolgserlebnis, dann weißt du, jetzt kannst du mir die Großen auch mithalten. Mhm. Und ja, so war es dann auch.
Gab ja das legendäre Duell Mählich gegen Beckham. Wer war dein härtester Gegenspieler?
Also das war bei York und Cole bei Manchester. Die waren derartig eingespielt, also das war brutal, wie die funktioniert Tempo haben. Auch, wie die Tempo, Technik und wie die zusammen funktioniert haben. Das ist jetzt nicht so, dass du spielst sie gegen einen Starken und dann hast du einen zweiten Starken und die haben wirklich zusammengespielt. Die haben sie blind verstanden. Der hat gewusst, wo er den Ball ablegen muss. Der hat den Ball durch die Füße durchgelassen, da war der andere dahinter, der hat ihn wieder abgelegt. Also das war brutal.
Also auch ähnliche Dings. Darf ich da kurz einreden? Ich bin immer wieder bei euch am Büdel vorbeigegangen, beziehungsweise vom Wimpy, weil wir im selben Hotel immer gewohnt haben, wenn wir auswärts gegen Manchester United gespielt haben oder Manchester City, waren wir im selben Hotel, wo ihr wart. Mir fällt jetzt der Name nicht ein, weil ich unmittelbar bei Manchester halt. Und Manchester ist auch gewachsen. Ne? Also wie lang sind die gewachsen? Ja, das war ja eine mehr oder weniger eine Clique, die der Ferguson entwickelt hat. Und da sieht man halt, es ist halt schön zu sehen, oder war immer schön zu sehen, auch für mich, wenn ich dann dort war, ja, lässig. Die waren auch da, ist richtig cool.
Deine Karriere hat über die Austria ins Ausland, über einen Auslandstransfer in Norwegen geführt, wo wahrscheinlich auch die meisten gesagt haben, was macht er jetzt in Norwegen?
Also über die zweite Austria eigentlich, ne? Genau. Austria Salzburg, also ich war Austria Wien und dann Austria Salzburg und dann nach Bergen. Genau, ja, das hat sich der Hans Krank auch gedacht. Wird jetzt ein Langläufer.
Aber wir müssen es aufrollen.
Das haben wir uns wie alle gedacht. Von damaligen Zeit, das war so.
Ja. Wir müssen es aufrollen. Austria Wien Zeit einmal, die war ja auch schon
ja, sehr turbulent. Auch erfolgreich.
Und erfolgreich, genau. Ja. Meistercup-Sieger, wenn ich mich richtig erinnere.
Also Triple sogar. Wir haben den Supercup dann auch noch gewonnen.
Ja, genau.
Unterm Löw.
Genau. Und dann gab es aber auch eine Geschichte mit
wo müssen wir weitermachen?
Ich weiß gar nicht, es gibt so viele Geschichten. Na, lass uns einmal beim Joachim Löw kommen, bevor wir ins Ausland gehen. Es gibt die Geschichte, dass du dich nicht einwechseln lassen wolltest, weil du mit der Position nicht zufrieden warst vom Weltmeistertrainer, war er damals noch nicht, aber...
War er damals noch nicht, ne? Nein, es gibt natürlich eine Vorgeschichte, ganz kurz zusammengefasst, dass es nicht so lang wird, dass den Rahmen der Sendung nicht sprengt. Ich bin ja bei der Austria Profi geworden, 1999, und ich sage jetzt mal, durch mein Körpertalent habe ich halt extrem viele Positionen gespielt, ne? Also bis zu dem Tag im Prinzip beim Jogi Löw habe ich 8 Positionen gespielt. Und bis auf Dormer und Stürmer eigentlich ständig irgendwas anders. Und halt unter anderem auch immer wieder mal ein Sozo oder so irgendwas oder Tribünengast. Und also dann davor, wir sind am Master geworden 2003, der Christoph Daum ist weggegangen. Unter ihm habe ich 32 Meisterschaftsspiele gespielt. War, glaube ich, auch ein ziemlicher Teil dabei, dass wir Meister geworden sind. Und dann habe ich ein Angebot gehabt, beziehungsweise war ein Angebot ist angestanden von Udine. Und das hat dann zerschlagen von der Ablösesumme. Und ich habe halt in Christoph Daum gefragt, was soll ich machen, dass ich dort hinkomme. Und er hat gesagt, ja, sag's dem Trainer einfach, dass du halt weg willst, dass du da nicht mehr sein willst. Ne? Und das erste Treffen, das war ja schon bezeichnet unter dem Jogi Löw, erst gekommen. Und ich, ja, grüß Gott, Herr Löw, ich bin der Ball, ich möchte weg.
Guter Start,
ja. Das heißt, das war schon mal ganz schwierig. Bis die Transferzeit vorbei war, 31.08., war ich halt kein Thema, aber ich habe mich dann trotzdem eingespielt im Endeffekt. Habe eigentlich auf meiner stärksten Position zur Austria-Zeit, auf der rechten AV-Position, wo ich auch unter Christoph Daum alle Spiele gemacht habe, habe ich angefangen und dann bin ich aber noch vorgerückt auf die rechte Mittelfeldposition. Und Austria war aber vom Kader her natürlich immer Favorit. Das heißt, spielbestimmend, die Gegner haben sie meistens zurückgezogen. Die vorderste Linie war nicht irgendwo im Zwischenraum, sondern ganz vorn. Und mit dem habe ich nichts anfangen können. Aber wie gesagt, ich bin kein Messi oder ich bin keiner, der 1-gegen-1 spielen kann, sondern ich brauche Räume, wo ich von hinten reinstoßen kann mich bewegen kann im Endeffekt. Ne? Und das im Prinzip da jetzt zum Ergebnis von der Verweigerung. Wir haben Champions League Qualifikation gespielt gegen Marseille, das haben wir ausgeschieden und sind dann in die UEFA Cup Qualifikation gegen Dortmund gekommen. Erstes Spiel, 1-0 verloren. Und nach dem Match war ich so angefressen, weil ich auch mit mir selber nicht zufrieden war. Bin dann nächsten Tag in sein Büro gegangen zum Jogi und habe gesagt, du Jogi, es bringt nichts, wenn ich da spiele auf der rechten Mittelfeldposition. Da kann ich dem Team nicht helfen. Also da tue ich lieber in Richie Kitzbücher, war da zum Beispiel auch da. Lass ihn spielen, er ist ein rechter Flügel im Endeffekt. Ich gehe außer als Stammspieler, aber gib mir halt einmal die Chance, ich möchte mich aufs Zentrum konzentrieren. Also Sechser, beziehungsweise IV. Und dann bin ich halt außer, war Sotz, war die nächsten 3 Spiele Sotz. Und dann ist das Spiel gekommen gegen GRK. Daheim 1-0 hinten, grotte schlechte Partie für alle, vor allem vom Richie leider. Und dann holt mich der Hans Dierich, da zum Co-Trainer, holt mich her und ich denke mir, wow, kurz vor der Halbzeit, bist du, ich brauche nicht einmal lang warten, ich kriege jetzt meine Chance. Ne? Jogi Löw kommt her. Du, Pauli, du kommst rein nach der Halbzeit, ne? Auf der rechten Mittelfeldposition. Ich bin da gestanden, nein. Das war das Einzige, was ich gesagt habe. Nein. Der Jogi Löw ist so gestanden. Das ist natürlich auch das erste Mal, dass ich das erfahren durfte. Hat sich umgedreht und ist weggegangen. Wer nicht gewusst
hat, das war das Gespräch.
Das war, ja, genau, das war das im Prinzip. Ne? Dann sind alle Halbzeitpfiff, alle eingegangen, ne? Und kommt der Hans Dierenich nach 3 Minuten raus, sagt der Ball, du kannst einige duschen, du kannst heimfahren. Sag ich, nein, ich schaue mir die zweite Halbzeit immer, wenn ich nicht spüre auf der Bank an. Ne? Ich schaue, bleib da jetzt da und schaue mir das an. Dann bin ich da geblieben. Hab mir das Match schon angeschaut und dann hat man es eh, also dann ist es eh schon nach außen gedrungen. Ne? Der Kurier war das Erste, was erfahren hat, dass da Probleme gegeben hat. Ne? Ich fahre dann heim, gerade erst Vater geworden, ne? Mit meinem ersten. Nach Hinterbrühl, da ins Teletext auf, erst entscheiden. Paul Schanner suspendiert. 22 Leute, ne? Und mache ich.
Was hätte denn der Iwi zu Hause gesagt, wenn du zu ihm gesagt hättest, ich würde die Position heute nicht spielen?
Ja, bei mir war es eine andere Situation. Eben.
Aber generell zu einem Spieler. Wie hätte der reagiert?
Ich kann jetzt nur von mir reden, weil ich habe ja dann, da habe ich einen Vorteil dir gegenüber, weil ich habe alle Positionen gespielt, bis auf Tormann. Also ich habe alle 10 Positionen gespielt. Aber das war halt auch der Grund, war halt auch meine Arbeit. Ich habe dann nicht beim Vormittagstraining dabei sein können und Osim hat gesagt, nein, ich kann dich nicht fix spielen lassen.
Also so ich wollte mich fix spielen.
Und dann war halt einmal ist dort einer ausgefallen, einmal ist da einer ausgefallen, dann war dort einmal einer gesperrt, dann war da einer gesperrt und so habe ich halt dann vom angefangen Stürmer, Rechtsmittelfeld, Sechserposition, Europacup in Slavia Prag, noch nie in meinem Leben, damals haben wir noch mit Libero und Manteca gespielt, ja. Sagt der Trainer, und unser Libero ist, war Russe, der ist dann abgereist, völlig unerwartet, ist er heimgefahren und der Trainer kommt zu mir und sagt, morgen spielst du Libero und ich sage, ja, aber das habe ich noch nicht gespielt. Ah, spielst du, weiß ich was du kannst, dann spielst du einfach. Und das war's. Und dann habe ich Libero gespielt, habe eine sensationelle Partie gespielt als Libero. Wir haben zu Hause 1-0 verloren, auswärts ist 1-1 gestanden, wir haben die Chance zum Schluss gehabt auf 2-1, wir sind aufgestiegen mit der Auswärtstorregel damals noch. Ich habe dann 4 Tage später im Grazer Derby wieder Libero gespielt, habe gleich mal den Edi Glieder zusammengeschnitten, gleich mal Elfer gegeben, wir haben 4-0 verloren, damit war die Geschichte auch wieder erledigt. Da hat es geheißen, der Schücher hat damals gesagt, unser Manager, er wird nie mehr hinten spielen. War dann auch wieder ein bisschen anders, aber ja, das, also es, bei mir war es jetzt so, wo der Trainer gesagt hat, du spielst, habe ich versucht, mein Bestes zu geben. Ich habe auch gewusst, dass das nicht immer ideale Positionen sind für mich und ich werde nicht überall meine Stärken so ausspielen können. Aber ich habe halt mein Bestes gegeben und das haben wir alle akzeptiert und vor allem auch der Trainer akzeptiert und auch gewusst, was er an mich hat.
Also, nur zum Abschluss dazu sagen, also grundsätzlich war es ja nicht das Thema, dass wir jetzt wieder auf eine andere Position oder auf die Position, sondern nur, was wir vereinbart haben.
Ja.
Also für mich war das einfach ein Vertrag. Weißt du, ich habe was hergegeben, das war ein Stammspieler.
Ja.
Das war ja auch nicht so, dass
man... Und hast ja was erwartet
dafür. Genau, und haben das ausgemacht und haben ja die Hand drauf gegeben im Endeffekt. Ne? Natürlich hätte man es anders lösen können, sage ich jetzt einmal. Aber grundsätzlich ist es ja nicht um die... Ich habe ja dann nachher auch wieder 4, 5, 6... ich habe dann Stürmer gespielt übrigens. 2-mal gegen Liverpool auswärts. Also einmal auswärts, einmal daheim. War nicht unbedingt meins. Ja, ja. Aber groß war ich halt. Ne?
Aber woher ist dieses Selbstverständnis bei dir gekommen, dass du dann einen erfahrenen Trainer mit 22, hast du gesagt, sagst, nein, mache ich nicht.
Nein, das Selbstverständnis war einfach nur das, ich habe einen Vertrag. Verstehst? Und den halte ich ein. Das war für mich ein mündlicher Vertrag.
Hättest du erwartet vom anderen, von der anderen Seite.
Richtig, richtig.
Aber ich glaube, das ist schon eine Persönlichkeitsgeschichte. Ja. Entweder hast du es oder hast du es nicht. Und deswegen hat er sich dann auch durchgesetzt.
Ja.
Das schaffst du uns nicht. Ja, ja. Weil da gibt es halt, es gibt so viele unterschiedliche Spielertypen. Der eine ist halt mehr introvertiert, ruhig. Ja. Der andere ist der halt ein Führungsspieler ist. Das merkst du dann auch. Der hebt in der Kabine seine Stimme, der hebt dann am Platz seine Stimme. Er war sicher einer, der zu der Kategorie gehört und der sich das dann auch zutraut hat, weil er halt überzeugt war von seinem Weg. Und das ist halt eine Stärke, die du auch nicht als Trainer an Spieler vermitteln kannst. Ich glaube, das hast du oder hast du nicht.
Und trotzdem werden das viele damals nicht als Stärke erkannt haben, sondern eher als Schwäche oder als
Überheblichkeit.
Ja, Überheblichkeit
oder Ego halt.
Ego,
und so weiter und so fort. Ja. Also ist eh alles bekannt
im Endeffekt. Ne? Kämpfen müssen, genau.
Ja, definitiv, ja.
Aber dann gab es den Transfer und da haben wir eh schon gesagt, alle haben sich irgendwie gewundert, Norwegen. Und du hast trotzdem wieder einen Plan gehabt.
Ja, der ist eigentlich da darin entstanden, ich war dann auch kurz Interwetten, ne, was du angesprochen hast, unter Siebenbrunn, eben auch vor 200 Zuschauern noch gespielt. Ne. Halbes Jahr drauf war ich dann Nationalspieler, ja, 800 drauf, also das ist wirklich, es geht verrückt, unheimlich schnell im Fußball im Endeffekt. Aber das war halt mein absoluter Tiefpunkt, von der Austria weggeschickt zu werden und dann unter Siebenbrunn erstes Match, zwei Fehler gemacht, zwei Tore aufgelegt gegen Mattersburg war das, kann man nur erinnern, und nächstes Spiel aus in der zweiten Liga. Mal eine Woche im Delirium gewesen, muss man ganz ehrlich sagen, hinten und vorn natürlich Selbstzweifel und keine Ahnung was, aber da haben wir dann natürlich der Valentin auch angefangen und das haben wir dann einen Vierjahresplan gemacht mit dem Ziel eben Premier League. Und verturt ist dann das eigentlich losgestartet.
Aber ist das, muss ich hinterfragen. Du spielst in Untersimbrunn zweite Liga, machst zwei Fehler und machst da dann einen Vierjahresplan Premier League. Da muss man positiv verrückt sein, dass man auf die Idee kommt.
Bin ich schon. Also grundsätzlich bin ich schon eher positiv gestrickt als negativ. Also ich mache mir relativ kurz nur Gedanken und dann denke ich mir, passt.
Und jetzt?
Ja.
Und jetzt muss das sein, glaube ich.
Ja.
Aber dein Weg ist, glaube ich, oder kann Vorbild sein für viele Junge.
Ja.
Weil heutzutage ist es halt so, dass einerseits fehlt die Geduld.
Ja. Nicht nur oft, beim Spieler, wenn man mit 18 noch nicht irgendwo Bundesliga gespielt hat, glaubt man schon, also die Karriere ist vorbei.
Beim Spieler, dann auch bei den Eltern, teilweise auch bei den Managern. Die meinen es natürlich gut, das ist mir alles klar, aber es Entwicklung braucht da gewisse Zeit und da gehört auch eine gewisse Reife dazu, auch beim Spieler, nicht nur geistige Reife, auch körperliche Reife. Und wenn man das alles unter den Hut bringt und wenn man das so auch vernünftig einordnet, dann steht einem nichts im Weg. Es geht bei einem, geht schneller, beim anderen dauert es halt ein bisschen lang.
Aber man muss dranbleiben, ne? Das ist das Allerwichtigste.
Ich vergleiche das immer, wenn du durch den Wald gehst, du kannst nicht schnell gerade durch den Wald gehen, weil irgendwann wird ein Baum da sein oder ein Stumpf. Genau. Und wenn ich jetzt gerade durch will, dann will ich irgendwo reinrennen und dann will ich nicht weiterkommen. Also muss ich halt Umwege gehen.
Und ich habe ja ein Probetraining gehabt bei Brambergen, wie ich suspendiert war. Ich habe ein Einzeltraining verschrieben gekriegt von Jogi Löw. Und habe halt drei Monate im Prinzip Banane trainiert. Und dann ist eben die Anfrage gekommen von Brambergen, eben auch durch einen ehemaligen Kollegen von Raimund Quiswick, den ich bei Austria gespielt habe, der hat im Monsi Vermelde, der war ja auch selber Austria-Spieler, informiert, du schau dir den einmal an. War das aber dann zu heiß, ne? Weil es ja eine Arbeitsverweigerung eben war und das hat noch keiner gekannt eigentlich, wie das ausgeht im Endeffekt, ne? Ob ich nicht gesperrt wie oder so irgendwas. Ne? Dann ist halt eben Salzburg geworden, weil die haben sich dann einigen können mit der Austria aus Wien. Aber Bram war eigentlich immer in Verbindung. Und das ist dann wirklich auch dann eine Überraschung dann letztendlich trotzdem gewesen, weil mit meiner Frau habe ich ausgemacht, wir bleiben jetzt zwei Jahre in Salzburg oder drei Jahre. Und
Kinder.
Kinder und so weiter und so fort. Aber dann am 31. habe ich für Brambergen unterschrieben. Ne? Und der Hintergrund war der, ich war auch bei Nottingham Forest auf Probetraining. Und da habe ich das erste Mal so richtig Kontakt gehabt. Ich meine, die waren auch trotzdem als Championship, aber trotzdem habe ich gesehen, physisch ist das halt eine andere Liga, muss man ganz ehrlich sagen. Und direkt von Österreich in die, ich sage jetzt mal, Championship oder überhaupt Premier League, hat's, es ist fast unmöglich.
Also
bis auf Martin Hieden kenne ich eigentlich keinen, der das dazumal geschafft hat im Endeffekt. Und der Martin war ein körperliches Viech, muss man ganz ehrlich sagen.
Der ist damals von Rapid zu Leeds
gegangen. Genau, der hat einen Laktattest immer hingekriegt. Ja. Der war nicht von der Welt, mehr oder weniger. Und für mich, also mit dem Valentin natürlich im Austausch, war Skandinavien immer das Thema. Weil viele Scout, ähnlicher Spielstil, was der viel über Physis und so Sachen. Und dann hat sich eben die Möglichkeit ergeben. Ich habe mich auch bei dem Probetraining wohlgefühlt, habe auch gute Rückmeldung gekriegt. Und im Prinzip habe ich mir gedacht, so lange kann es eh nicht dauern. Ne? Letztendlich hat es 15 Monate gedauert. Ne?
Was für viele wie ja Abstieg vielleicht ausgeschaut hat, war dann am Ende des Tages der Sprungbrett in die Premier League. Hast du Auslandsangebote gehabt, wo du gesagt hast, wärst du fast einmal im Ausland gewechselt oder war für dich immer Sturm so die Basis?
Auslandsangebote hat es gegeben, aber zu einer Zeit, wo wir zu den Besten in Österreich gehört haben und international viel, wenn du dann Champions League spielst, wo hätte ich können hingehen? Ich hätte nicht zu einem Spitzenverein in Europa gehen können, schon in eine bessere Liga, aber nicht zu einem Spitzenverein, wo ich halt nicht Champions League gespielt habe. Deswegen war das für mich kein Thema. Es hat dann am Ende meiner Karriere ein Angebot gegeben aus dem asiatischen Raum, aber das war mir dann das nicht wert und das wollte ich, so ein Experiment wollte ich dann einfach nicht eingehen. Für mich war es auch immer wichtig in meiner Karriere, dass ich
dass ich mich dort, wo ich tätig sein kann, mich auch wohlfühle.
Und das, glaube ich, war das in Graz der Fall. Ihr habt sensationelle Truppen. Ja. Bevor wir auch zu deiner Premier League-Zeit kommen, möchte ich nochmal zu der Mannschaft zurückkommen. Es gab ja dann auch einen zweiten Punkt, der dich berühmt gemacht hat, nicht nur die Champions League-Spiele, sondern auch ein legendäres Interview, das alle noch im Kopf haben und im Ohr haben. Aber wir haben dazu einen ehemaligen Bekannten oder einen Bekannten, einen guten Freund von dir, der uns das nochmal erzählen will. Wir hören kurz rein.
Servus Günther, du Legende, da spricht der Bomber. Du, eine Geschichte habe ich noch in Erinnerung, deine Geschichte mit deinem Interview beim GK gegen Sturm, wo man verloren hat und wo der Top-Sager gekommen ist. Nächste depperte Frage. Ich muss sagen, so wie du immer bist, ehrlich, direkt, hast du es auch genau richtig gesagt. Und die Leute lieben dich dafür, weil du einfach so ehrlich bist und ich dich auch. Und wünsche dir alles Gute in der Sendung und wünsche dir viel Spaß. Tschüss, Papa, Servus.
Bomber, wer lebt und lebt.
Erzähl noch einmal die Geschichte, wie ist dazu gekommen zu dem Interview?
Naja, wir haben halt eine schöne Klatschen im Derby ausgefasst, waren in dem Spiel quasi nicht vorhanden, viele Eigenfehler, auch von der Energie her, das war einfach nichts. Und der Gerhard Grabert hat mir halt eine Frage gestellt, wo ich mir gedacht, also das war ja überhaupt nicht geplant. Also ich habe im Vorfeld, hat's immer wieder bei diversen Interviews, die man so angehört, habe ich mir gedacht, was sind das für Fragen? und dort ist mir halt der Kragen platzt. Das war vielleicht unglücklich, weil es unmittelbar nach Spielende, weißt du, voll Adrenalin und aufzuckert und alles und eh voll anbissen und angefressen und dann kommt die Frage und dann ist halt rausgekommen, der Sager, ja, und der hat ja auch dann noch nachgestellt, aber.
Das war halt die nächste Step.
Ja, genau. Und, also, wie ich mir das Interview dann im Nachgang angeschaut habe, die kenne mich selber nicht, weil das bin ich ja nicht, ne, weißt du, das war. Aber es waren durchwegs positive Rückmeldungen. Ich habe da Deutschland aus der Schweiz, Österreich sowieso.
Vielleicht auch ein bisschen wachgerüttelt damals, weil die Reporter vielleicht auch mal das ein oder andere
Zeit gegangen sind. Die Rückmeldung, damals war ja das noch Premiere.
Ja, genau.
Und Premiere also da habe ich die Rückmeldung von Premiere gekriegt, dass ich werde nie mehr in ein Studio eingeladen, ich werde nie mehr zum Interview geholt werden. Mittlerweile war ich glaube, dreimal schon im Sky-Studio wieder, also so ändern sich die Zeiten.
Zum Gertsche Graber?
Nein, überhaupt kein Thema. ist ja keine persönliche Geschichte gewesen. Er war halt der Leidtragende in der Geschichte, aber ja. Ich finde es mittlerweile, am Anfang habe ich es gar nicht so lustig gefunden. Ich selber, ja. Weißt, aber mittlerweile finde ich es ja witzig und es wird ja, ich werde heute immer noch drauf angeredet.
Du hast öfter angesprochen, also mittlerweile.
Ja, Fußball oder aufs Interview? In Graz auf beides, aber ja. Natürlich kommt dann wenn man über Fußball redet, kommt dann auch die nächste Debatte, die Frage, das kommt dann noch. Gell? Und, oder man steigt gleich mit der Frage ein, ich habe eine Frage, aber ich muss aufpassen, wo sie
frage. Ja, das bleibt da. Wie beim Toni Pfeffer, das Hobby, ja, genau. Was nicht mehr ist, genau. Das halt legendär. Genau. Genau. Ja. Hast du das damals mitgekriegt?
Ja, total, absolut. was ich mich frage, war das dann schon Ende eurer großen Zeit?
Ja, das war 2005.
2005 war das
ja. War 2005, also da waren wir
und ja. Und der Derby-Klatsche, glaube ich, oder?
Ja, ja. 4-0, ja, ja. Oder? 4-0, 4-0. Mhm. Und das tut gleich noch mehr weh. Das tut gleich noch mehr weh. Aber ja, ist wie es ist. Wir waren damals auch nicht gut genug, das muss man ehrlicherweise auch. Wir waren da im Umbruch, viele junge Spieler. Es war okay, ein paar sind halt dazugeholt worden. Ja, und das...
Aber wir haben es von Mario Haas gehört, das ist auch was dich auszeichnet, dass du das Herz auf der Zunge trägst, dass du ein sehr ehrlicher Mensch bist. Ich glaube, das begleitet dich deine ganze Karriere und auch die Karriere danach jetzt bestimmt.
Absolut. Mit mir ist es nicht immer angenehm, aber ich sage halt auch das, was ich mir denke und ich sage das auch im internen Rahmen. Es geht dann nichts nach außen. Ich glaube, das ist wichtig, weil du kannst nicht was ansprechen und wenn kritisieren und dann gleich rausgehen und das ausplaudern. Also das muss schon intern bleiben, aber es ist nicht leicht mit mir und das ich glaube, auch vereinsintern heute noch ist man nicht immer ganz glücklich, wenn man mit mir Diskussion hat.
Sehr gut, aber das verbindet euch auch ein bisschen. Ihr sagt, was euch denkt. Das hat dich auch weit in der Karriere gebracht. Wir kommen in Richtung Premier League. Da ging es dann auf die Insel. einer der wenigen Österreicher, der Premier League spielt. Und ich habe mir so aufgeschrieben, es waren dann insgesamt 221 Premier League-Spiele, auch gegen die ganz Großen. Günther hat das in der Champions League erlebt, du jedes Wochenende in der Premier League.
Ja, also 2005 war das, im Dezember. Was ganz genau, ich meine, das vergisst man einfach nicht, wann der Traum Wirklichkeit wird. Habe ich den Vertrag unterschrieben bei Wigan. Es war der 23. Dezember. Das heißt, mehr oder weniger Christkindl.
Und dann gleich Boxing Days.
Ja, genau. Nein, ich bin dann eh wieder heimgeflogen, weil ich war noch gewohnt, Weihnachten zu feiern in England. Das haben wir uns dann eh abgewöhnt in England. Das hat es dann eh nicht so richtig gegeben. Aber ja, absolut, ja, toller Moment, dass das so aufgegangen ist, dass die Brandbergen-Zeit auch wirklich richtig gut war, eben den Schritt zu machen. Und ich habe dann wirklich keine Eingewöhnungsphase gebraucht in der Premier League im Endeffekt, weil mein erstes Spiel war dann League Cup Semifinale gegen Arsenal zu Hause und habe gleich das Siegestor geschossen und sind dann sogar ins Finale noch gekommen gegen Manchester United, wo wir dann unter die Räder gekommen sind.
Und du hast ja am Anfang gesagt, wir haben gesagt, große Salzburg-Zeit und so weiter. Du verfolgst das, du lebst mit, du schaust dir das an, weil da geht es um Österreich. Und wenn er dann in England gespielt hat, das war das Gleiche. Du verfolgst das natürlich, kennst ihn kaum persönlich,
ja, aber du verfolgst
und
oder?
Wünschst natürlich an jeden Österreicher oder jeden österreichischen Mannschaft, dass sie erfolgreich ist. Und umso schöner ist dann, wenn man so wie er so eine Karriere hinlegt. Und glaube ich, der Einzige, oder? Der einen Titel hat, oder?
Der gespielt. Also UEFA, also FA Cup hat ja der Manninger Alex auch.
Ah, oder?
Gott hat ihm selig den Namen.
Du hast gespielt?
Ich habe gespielt, genau. Er war noch auf der Bank. Und der Fuchsi hat die Meisterschaft gewonnen.
Ja, genau. Stimmt. Aber ja, zum damaligen Zeitpunkt warst du dein Vorreiter.
Der Fuchs hat zwar schon vorher der hat 16 erst, genau. Also ich habe 13, ja. Ich hab 13.
Haben das wir war nach deiner Hamburg-Zeit auch wieder?
Genau, genau, richtig. Aber es war schon super, eben das League-Cup-Finale zu erreichen, weil auswärts war auch ein irrsinnig geiles Match, nur im Highbury-Stadion. Wir haben dann auch die Saison das letzte Meisterschaftsspiel dort gespielt. Also es war eine große Verabschiedung vom Highbury auch. Aber das Rückspiel war extrem dramatisch, weil wir in der 119. Minute das Auswärtstor geschossen haben, was wir gebraucht haben. Und das habe ich eingeleitet, also das habe ich aufgelegt, nur dazu. Und das war dann halt super. Leider war das Wembley-Stadion noch nicht fertig gebaut. Wir waren dann im Millennium-Stadion. Aber dann sind wir eben bei Manchester United, was die 2006, die sind dann 2008 Champions League geworden. Ja, und halt Rooney, Giggs und so weiter und so fort, die haben uns halt in die Schranken gewiesen, muss man ganz ehrlich sagen.
Wer war da dein Gegenspieler, wo du dich erinnerst und sagst,
mir hat der Dings zerstört eigentlich. Der O'Shea, der hat mich, erste Aktion kann ich mich noch erinnern, ein langer Ball, und der hat sicher den Auftrag gekriegt vom Ferguson, du fahr mir mal in die Visage rein und wirklich ein Kopfball-Duell, da ist mir reingefahren und ich war gleich mal 4-5 Minuten so ortbewusstlos. Muss man ganz ehrlich sagen. Und dann haben wir ein paar unglückliche defensive Fehler gemacht, leider. Also im Prinzip haben wir sich die ersten zwei Tore selber geschossen und dann geht's halt, dann, weißt du, wenn der Manchester United-Zug einmal ins Fahren kommt, bist du halt chancenlos.
Das haben sie beide erleben dürfen.
Ja, genau, richtig. Ja.
Es gab auch mal das Gerücht, dass aber auch ein Angebot von Manchester United.
Angebot, es war schon Interesse da. Ich meine, Steve Bruce war ja mein Trainer und Steve Bruce war seines Zeichens als Spieler Kapitän von Manchester United. Das heißt, wöchentlich im Austausch mit dem Alex Ferguson. Und ich kann mich noch erinnern, wir sind dabei gesessen, Vertragsverlängerung für Wigan. Und er hat halt gefragt, du, wie schaut's aus, wenn jetzt Manchester United kommen würde und die als Innenverteidiger halt würdest unterzeichnen und spielen. Ne? Und ich wollte aber nicht Innenverteidiger spielen. Und ich gesagt, nein, ich würde das nicht machen. Und er hat ins Lachen angefangen und hat gesagt, was ist denn das für Trottel?
Sehr schön. Aber hast du dich insgesamt in England mehr verstanden gefühlt dann als Fußballer?
Ja, natürlich. Ich meine, ich war teilweise Spaceman.
Ja.
Ich meine, natürlich ein eigener Charakter, eben, weißt du, Frisuren habe ich ja noch weiter gemacht und so weiter und so fort. Ja. Und natürlich auch, weißt du, Bungee-Jumping, was ich gemacht habe und so, und was ich halt so ein Überwindungstraining gemacht habe, das war natürlich gefundenes Fressen. Aber grundsätzlich, wie gesagt, in England herrscht die Meinung vor, du, wenn du performst, kannst du
machen, was du willst.
Also wenn du den Tony Adams hernimmst zum Beispiel, ne, von der großen Arsenal-Zeit, der war Alkoholiker. Aber...
Ja, da mag ich gar nicht drüber lachen, weil es gar nicht...
Nein, aber er hat das bewerkstelligen können, dass er am Wochenende dann performen hat können, ja, im Endeffekt.
Ne? Ich habe die Doku mal gesehen, der war Freitag, hat ihn die Frau nicht gefunden. Und dann hat er wieder ein Spiel gemacht.
Ja. Also wir haben einen Night-Out gehabt. Ne? Genau. Nein, aber es ist auch schlimm, das Leben, was er gehabt hat, muss man ganz ehrlich sagen. Wir waren in Manchester essen beim Edelchinesen mit der Mannschaft. Und der Runi hat nebenbei Geburtstag gefeiert mit seiner Familie. Ne? Und draußen die Paparazzi, ne, gestanden und gewartet und keine Ahnung. Und das, weißt du, der Wayne ist ein komplett einfach gestrickter Engländer. Eigentlich aus den Slums von Liverpool im Endeffekt. Ne? Also das musst du mal
im Kopf dann
verarbeiten, muss man ganz ehrlich sagen. Aber so ein mörderisches Spiel. Also besser für mich als wie der Ronaldo. Aber halt nicht so schön. Zum Vermarkten.
Das stimmt. Aber haben wir beide ganz gute KG.
Nein, definitiv. Aber war wirklich ein Viech. Also wir haben dann witzigerweise nach dem Cup-Finale haben wir die Wochen drauf daheim in der Meisterschaft gespielt. Und da habe ich das Tor gemacht. Das erste Mal, dass Wigan überhaupt ein Tor geschossen hat gegen Manchester United. Haben wir eins nicht geführt nach der Halbzeit. Und die haben dann Stoff gegeben, zweite Halbzeit. Unglaublich. Van der Sar war der Tormann, der hat das Spiel schnell gemacht. Und der Rooney, ich meine, der war offensiv, aber der war sowieso überall. Unglaublich. Mhm. Und in der 92. Minute haben wir es 20 verloren.
Schöne Englandzeit. Bei dir die schöne Zeit in Graz ist sehr geprägt von zwei Herrschaften, die in Österreich auch jeder kennt. Ivica Osim und Hannes Katnek. Wer war für dich der besondere oder prägendere Mensch?
Ja, prägender natürlich der Osim als Cheftrainer. Der war nicht nur ein besonderer Trainer, er war ein besonderer Mensch. Und ich denke, er hat erkannt, welches Potenzial in jedem Einzelnen steckt. Er war, glaube ich, vielen anderen voraus. Grundvoraussetzung war natürlich eine gute körperliche Verfassung. Wir haben ja trainiert wie die Wagelhunde. Das war ja, das ist auch heute undenkbar, was wir da gelaufen sind, wenn du 2 gegen 2, 3 gegen 3 über den ganzen Platz spielst, mit Konter, mit Re-Konter, und du hast aber vor allem in der Anfangszeit nicht so einen großen Kader. Das heißt, die Pausenzeiten waren auch dementsprechend kurz. Und da gibt's ja eine super Geschichte wir haben im Europacup gespielt, ja, auf Zypern, und Abschlusstraining im Stadion, weil das war ja immer so, wir spielen dort 3 gegen 3 über den ganzen Platz beim Abschlusstraining, wo du denkst, ne, am nächsten Tag musst du fit sein, und Abschlusstraining eher kurz anreizen, weißt du, intensive Sachen, kurze Sachen, so dass du schön scharf und schön gängig bist. Wir spielen 3 gegen 3 und alle Spieler, keiner hat sich ausgehend, was da los ist. Und wir haben dann gefragt, Trainer, wir spielen morgen, ne? Ah, weiß ich schon, aber müssen Sie Platz kennenlernen. So, das war seine Ansage, damit war das auch wieder erledigt, gell? Und so war er halt.
Und wie war die Performance dann nächsten Tag?
Ja, wir haben eins nicht gewonnen, ne? Also, wir haben eins nicht gewonnen, damit, was willst du dann sagen, als Spieler, ne? Und damit ist das immer so gegangen.
Gibt der Erfolg dann,
du hast halt
dem dann recht,
und letztendlich hast du Einzelspieler gehabt in dieser Zeit mit einer derartig hohen technischen Qualität, auch wenn es dann das magische Dreieck jetzt
Rhein-Mayer,
ja, in Hasi nehme ich jetzt aus, jetzt von der technischen Qualität, aber der Hasi hat halt sein, ich weiß eh. Aber es geht ja um das, der Ivo war ja Edeltechniker, der Reine war links, rechts Edeltechniker, der Hasi hat ja andere Qualitäten gehabt, die ja wichtig waren für uns und für unser Spiel. Und das hat er ja Wochen für Wochen gezeigt.
Tiefgang
und die Schnelligkeit und auch die Qualität. Und das war ja, bei ihm war es ja so, dass das wurscht war, wenn er mal 2, 3 Chancen hintereinander vergeben hat, weil der hat sich abbeidelt wie ein großer Hund und beim nächsten Mal hat er die Chance gekriegt und hat ihn dann reingehauen und dann ist er wieder gerannt. Der hat nicht zu viel nachgedacht. Und das ist ja auch eine Qualität, die
absolut.
Weil ich sage heute immer, der entscheidende Ball im Match ist der nächste Ball, weil das, was war, das kannst du nicht mehr beeinflussen. Aber den nächsten Ball, den du kriegst, den kannst du wieder, vor allem für einen Tormann, extrem wichtig. Und so hat jeder seine Qualitäten gehabt. Und der Trainer war halt grandios und der hat über viele Dinge hinweg gesehen, wenn du halt gearbeitet hast, wenn du Gas gegeben hast,
wenn es funktioniert hat.
Und der Hannes Katnek ist halt, ja, der polarisiert halt, der trägt halt sein Herz auf der Zunge, Aber er hat auch, glaube ich, oder er war ziemlich der Erste, der den Fußball in Österreich so richtig gut verkauft und vermarktet hat.
Ja.
Weißt, und das war eine große Qualität, die er gehabt hat. Man darf auch nie vergessen, dass er den Verein übernommen hat, wo der Verein in einer extremen, auch wenn es bei ihm dann letztendlich schiefgegangen ist, aber er hat ihn auch in einer Schieflage übernommen, Anfang der 90er Jahre mit 25 Millionen Schilling, glaube ich, waren Schulden. Und das war zu der damaligen Zeit sehr, sehr viel. Handschlagqualität, das haben wir vom Bomber schon gehört, das war so, wir haben auf unsere Gehälter oft warten müssen, ja, ist aber einer gekommen in der Kabine, hat gesagt, Burschen, gebt mir die Zeit, ich brauche einen Tag, dann kommt's, und das ist dann auch gekommen. Und das war immer so, wenn er gesagt hat, tut und tut, passiert das und das, dann ist das auch eintreten. Also die Qualität hat er gehabt. Und natürlich, was für uns als Spieler und auch unseren Frauen, Freundinnen, das waren natürlich seine Feiern, die er gehabt hat, weil wir haben Weihnachtsfeiern gehabt, da war, weiß ich nicht, Udo Jürgens, da war Albano und Romina Bauer, da war der Toni Christi, da war, weiß ich nicht, No Mercy, Jennifer Rush.
Also er hat Bus zu feiern und.
Nein, und er war sich auch nicht schade, dass er dann, da war halt in der Innenstadt im Landhaushof, haben uns halt alle getroffen und auf einmal kommt der Weihnachtsmann da, auf der Galerie steht der Weihnachtsmann und der fängt rein und das war der Kartnick und der war halt mit weißem Bord und mit Zäpfel haben wir so halt durchgestanden und hat seine Rede gehalten. Ne? Also für das war es ja auch nicht schade, ne? Dass es letztendlich dann so bergab gegangen ist, war nicht nur seine Schuld, er trägt natürlich die Schuld, weil er steht an der Spitze, du musst halt dann gerade stehen, aber er hat halt alleine die Kraut gefressen, sage ich mal, und hat alle anderen, die da dabei waren, mehr oder weniger leben lassen.
Bitte. Was eben super zum Sehen ist, wie wichtig, also für mich und eben auch für den Erfolg von Sturm, wie wichtig die körperliche Fitness ist.
Ja.
Also das müssen wirklich auch die jungen Spieler und die heutigen Spieler verstehen.
Gut, ist heute vielleicht noch wichtiger, weil die Athletik halt noch einmal stärker
ist. Ja, schon, aber ich bin der Meinung, dass die nicht weit weg waren, weil sie eben so intensiv trainiert haben im Endeffekt. Mhm. Weil sagen wir mal, wenn der das durchhält, was sie trainiert haben, jetzt in der heutigen Zeit. Ich meine, ich bin auch in Kontakt gekommen mit dem einen oder anderen Trainer.
Entschuldige, dass ich unterbreche. Es war jeder Spieler, der zu uns neu dazugekommen ist, die waren meistens verletzt am Anfang, weil sie diese Intensität nicht ausgehalten haben. Und das war, ob das ein Kozian-Dami war, ob das der Reini war. Es hat jeder irgendwie welchen gehabt. Aber dann hast du es adaptiert und dann ist der Laden gerannt.
Aber was ich hinaus möchte, ist, das ist die Grundlage. Deswegen, das war die Grundlage, warum sie erst dann in der Champions League mithalten haben können, weil sie nämlich dann das Erzl noch drüber gehen haben können, beziehungsweise das in der zweiten Halbzeit auch bestätigen haben können. Mhm. Das ist ja immer das Problem, ne? Auf internationalem Level, was mache ich in der zweiten Halbzeit im Endeffekt. Ne? Mhm.
Da eine ganz große Beziehung zu einem Trainer. Bei dir waren teilweise Trainerbeziehungen schwierig. Jogi Löw haben wir schon angesprochen, das haben wir schon gehört.
Aber auch keine persönlichen, also keine Befindlichkeiten. Also es war jetzt, wir sind jetzt uns nicht persönlich.
Auch im Nachhinein nicht.
Ich habe sogar ein Interview, weil ich was für einen Podcast zusammengesucht habe, habe ich sogar ein Interview für ihn gelesen, wenn wir das erste Mal wieder zusammengekommen sind zum Ländermatch. Nein, überhaupt nicht. Er hat sogar meinen Weg cool gefunden, weil er so fokussiert war.
Also, aber es gab ja auch mit in der Hittersberger Zeit im Nationalteam bei dir ein Thema und dann noch einmal in der Kollerzeit.
Ja.
Warum war das so, dass immer wieder mit den Trainern oder mit dem System zusammengekracht bist?
Na, ich hab mir auch, so wie es mir in den Kopf gesetzt habe, ich möchte das und das optimieren und das machen. So wie ein Mentaltrainer habe ich mir immer in den Kopf gesetzt, ich möchte erfolgreich Fußball spielen und ich möchte was gewinnen, im Endeffekt. Ne? Und das große Problem für die Heim-EM 2008 war der Ausspruch vom Hickey, dabei sein ist alles. Olympischer Gedanke, da tue ich mir schwer, bist du gescheit. Wenn wir eh schon qualifiziert sind, weil wir ja nicht anders können, ne? Weil wir ja Austragungsort sind. Ich möchte schon weiterkommen. Ne? Und was halt die Thematik dazu mal war, wir waren ganz wenige Legionäre.
Ja.
Und dann der Bogerl und der Martin Stranzl eben. Und es hat nicht wirklich gut funktioniert. Wir haben keine Ergebnisse gebracht. Natürlich, du weißt es eh, da ist gleich ein großes Aufruhr in Österreich. Und schuld waren immer wir. Wir Legionäre sozusagen. Ne? Und dass das halt nicht funktioniert. Ja. Ne? Und wir haben aber schon immer wieder intern angesprochen, was die Thematik ist. Ne? Und das hat halt dann kein Gehör gefunden im Endeffekt. Und ich war dann halt einer, ja, bevor ich da irgendwie um einen Dumm grundel, sage ich es noch. Und ich kann mit den Konsequenzen leben. Also ich schieße mir zwar ins eigene Knie, dass ich jetzt da keine Endrunde habe, aber bevor ich bei einer Endrunde dabei bin, wo ich eh ausscheide, sage ich lieber noch was im Endeffekt. Wenn man nachbetracht ist, ist es auch Blödsinn, weil als Spieler bist du ja ganz Zahnrädchen im Endeffekt. Da ist es gescheiter, dass du das hinter mir abschluckst im Endeffekt. Ne?
Also bereust du das im Nachhinein?
Nein, bereuen. Grundsätzlich, ich sage jetzt einmal, ich habe mir die Teamkarriere anders vorgestellt. Mhm. Ich war wirklich ein absoluter Patriot. Auch der Kranke war voll begeistert, wie ich zum ersten Ländermatch gekommen bin 2002. Wow, solche Typen brauchen wir, weil ich gesagt habe, das ist die größte Ehre für Österreich zu spielen. War ein Orgelbier, die Österreich, also die Nationalteamkarriere, muss ich ganz ehrlich sagen.
Auf der anderen Seite, ich glaube, 40 Spiele sind es trotzdem.
Ja, sicher sind es eh geworden, aber ich habe mir hab nicht einmal durchgeschossen. Also das
tut am meisten nicht. Hat der Günther eins mehr.
Getroffen, ja. Also das ist mir noch nie passiert. Ich habe wirklich überall, wo ich war, durchgeschossen. Du
hast in England als Stürmer nichts gelernt.
Das ist ja, vollkommen. Ich habe da einfach den Zugang. Ich kann mich nur erinnern, mit Marco Schopp haben wir da gespielt in Graz gegen Griechenland. Habe ich eher am aufgespielt, statt dass ich einfach im Prinzip ins leere Tor schieße. Ne? Ja, hat einfach dann sich nicht so entwickelt, wie man das vorgestellt habe. War dann nie eine gute Energie da. Mhm. Im Endeffekt war immer so ein bisschen, was die auch schon unter Hans Kranke, der mir gesagt hat, wenn du dich von deinem Mentaltrainer nicht trennst, wirst du nie wieder einberufen und so. Mhm. Und das, als junger Spieler denkst du halt auch, scheiße, wir gehen da jetzt um damit, ne? Wenn der meine Vertrauensperson angreift, ich habe meine ausgesucht im Endeffekt. Ne? Ja, ist ein bisschen schwierig. Und ja, es ist dann nie wirklich so weit gekommen. Und wenn wir jetzt den Kohl auch noch dazu nehmen, da ist dann darum gegangen, ich habe mir die 2014er WM so ausgemalt als Vision, hey, da möchte ich dabei sein. Das ist die letzte WM eigentlich von Ötter her, wo ich auch noch dabei bin und wo wir erfolgreich sein könnten. Und dann ist eben der Kohl gekommen, hat das auch gut gemacht. Würde auch sagen, er hat vieles besser gemacht. Aber nichtsdestotrotz war sein Fokus 2016.
Ja.
Mhm. Weil so Dingen halt Trainer, ne? Die kommen einmal die erste Periode, ja, müssen wir schauen, dass wir das
stabilisieren
und dann
was aufbauen
und dann das nächste. Ja. Und das, mit dem habe ich halt überhaupt nicht leben können. Ne? Da war ich auch komplett erledigt, obwohl ich schon alt genug war, gewesen bin, sozusagen zu denken, hey, Moment einmal, du bist jetzt über 30.
Aber über
den Schatten hast du nicht springen können. Nein, nicht über den Schatten, es war nicht über den Schatten, aber ich war das halt das Muster so gewohnt, dass ich halt dann vorpresche. Und dann sage ich, was ist denn das für ein Scheiß im Endeffekt. Ne?
Trotzdem gibt es aus der Nationalteamkarriere schöne Momente, die geblieben sind. Wir haben deinen ehemaligen Zimmerkollegen nämlich, und der möchte sich auch zu Wort melden. Wir hören kurz rein.
Paul Czarner, ein Typ der Extreme. Ja, ich habe es eigentlich immer geliebt, wenn Einberufungen ins Nationalteam kamen, weil ich ja über viele Jahre auch der Zimmerpartner von Pauli war. Und ja, ich immer wieder auch in freudiger Erwartung war, was mich diesen Lehrgang erwartet. Er war natürlich damit auch ein gefundenes Fressen für die Medien, weil die natürlich aus seinen extreme Stories gebastelt haben. Ich muss aber sagen, das Bild, das da gezeichnet wurde in den Medien und wie er wirklich ist, und ich kenne auch seine Frau, die Marlene, und seine Kinder sehr gut, das passt überhaupt nicht mit der Privatperson zusammen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass sie unsere Wege gekreuzt haben, weil er eigentlich auch ein sehr lieber und netter Freund über die Jahre hinweg geworden ist. Aber eine Anekdote muss ich erzählen, weil ich liebe. Es war ein Sommertrainingslehrgang, ein 10-tägiger, glaube ich, nach der Saison, so ein klassischer Juni-Lehrgang. Wir waren in Bad Datzmannsdorf im Avita und es war, glaube ich, eine Doppeleinheit, glaube 30 Grad draußen, und ich habe mir nach dem Essen gefreut, dass ich mich etwas hinlegen kann, weil am Nachmittag eben wieder eine am Programm stand. Es hat runtergebrannt, keine Wolke zu sehen, und ich sage zum Balli, du Balli, was machst du jetzt? Sagt er, ja, ich schnapp mir jetzt ein Handtuch und sitze mir da in den schönen Innenbereich, wer das kennt, das Avita, und werde ein bisschen Sonnenbaden. Und ich habe mir gedacht, hä, was passiert denn jetzt wieder? Und in freudiger Erwartung habe ich mir auf die Terrassen gehauen und geschaut, was jetzt so kommt. Ja, der Paul ist runterspaziert, sitzt sie, wie gesagt, in den schönen Gartenbereich dort, schnappt sich einen Sessel, richtet sich nach der Sonne aus, zieht bei 100%ig 30 Grad sein T-Shirt aus, sitzt sie auf das Handtuch, was er mitgenommen hat, und schaut in die Sonne und atmet. Ja, aber ich glaube, Details kann er dann eh erzählen. Auf alle Fälle kam er dann zurück, nach ich weiß nicht wie vielen Minuten, und ich sage, oh, Pauli, wenn du dir in der Sonne sitzt im Sommer und wir haben wieder Training und überhaupt und keine Sonnencreme. Und er hat dann zu mir gemeint, ja, mit der richtigen Atemtechnik kriegt man keinen Sonnenbrand. Pauli, das musst du jetzt näher erklären. Liebe Grüße von mir und bitte bleib, wie du bist. Also, hab auch andere Dinge, Erinnerungen von dir. Du warst ein unglaublicher Kicker. Sag nur, Alaba Debüt, Oktober, Frankreich. Ich glaube, du hast alleine gegen Benzema und Henri, wenn ich mich recht erinnere, aufgemischt. Ich habe dich selten so gut gesehen wie der in Partie, wie in dieser Partie. Du hast jeden Zweikampf, jeden Kopfball gewonnen. Also, hast schon ein richtig, richtig cooles erreicht da. Und ich glaube, das sollte auch mal gesagt werden. Du bist erstens ein sehr bodenständiger und cooler Mensch. Und du hast eine unfassbare Karriere hingelegt. Auch das gehört erwähnt. Liebe Grüße.
Manuel Ortlechner. Erzähl, wie atmet man einen Sonnenbrand weg?
Na, grundsätzlich war das schon eine Technik, die ich gelernt habe von Valentin Hobel. Da geht es um die Sonnenatmung. Hat die Kassen. Und da zählt man eine gewisse Zeit sozusagen, beziehungsweise zu einer gewissen Zahl und zählt dann wieder runter und konzentriert sich halt auf die Mitte, beziehungsweise aufs Innere und versucht, beziehungsweise es hat auch funktioniert, ich habe wirklich nie einen Sonnenbrand gekriegt, die Sonnenenergie zu absorbieren, beziehungsweise in den Körper zu schießen. Im Endeffekt. Ne? Und das habe ich jahrelang gemacht. Also und wirklich,
das funktioniert?
Ja, wirklich. Also bin da wirklich auch sehr, sehr davon überzeugt, weil ich es auch bei mir eben auch selber gemacht habe und es hat funktioniert.
Günther, das können wir ausprobieren den Sommer, wenn du es magst.
Aber mit Anleitung. Also ich muss euch das erst dann nachher sagen.
40er-Faktor.
Bist du kein Engländer, du. Was müssen die Engländer machen? Das, die legen sie in Dings, in die Sonne, sind krebsrot und nächsten Tag sind sie wieder weiß.
Auf Mallorca.
Das aber wie, ja, weiß genau. Ich nicht. Aber
Günther, zu deiner National Team-Karriere. Im Gegensatz zum Paul hast du ein Tor erzielt. 16 Spiele waren es oder 14?
14.
Jetzt 14 Spiele und ein schönes Tor.
Jo. Man, wenn ich jetzt zum Debüt gehe, wo ja ein besonderes Erlebnis für mich. Frankreich ist Weltmeister geworden, 98. Genau. Ich war ja bei der Weltmeisterschaft auf Abruf. Das war ja einer meiner besten Saisonen, 98 schon, 97, 98. Aber es hat noch nicht für die Einberufung gereicht und ich war da auf Abruf und das erste Spiel vom österreichischen Nationalteam nach der WM war dann gleich gegen einen regierenden Weltmeister Frankreich in Wien. Und das war nicht nur was Besonderes, weil es halt gegen große Spieler, die du bewundert hast in der eigenen Mannschaft.
Ja.
Dieser Herzog war Polster, im Polster sein Abschiedsspiel war es. Und dann spielst du gegen einen Weltmeister, Deschamps und was weiß ich, Zidane und also
Laurent Blanc,
also lauter Weltklasse und geniale Spieler, das war was Besonderes. Und bei meinem ersten Spiel von Anfang an, das war in der Schweiz, da haben wir 4-2 gewonnen und da habe ich dann mein gleich beim Startelfdebüt mein Tor gemacht. War natürlich auch ein besonderes Erlebnis. Das war aber auch die Phase, wir haben davor in Spanien, auf Zypern recht souverän gewonnen in der Quali. Spanien hat dort 3-2 verloren gegen Zypern und unser nächstes Spiel nach dem Schweizländerspiel war in Spanien.
Ja.
Und da haben wir uns natürlich alle was ausgerechnet und ich glaube, im Rechnen waren wir besser als im Spielen an dem Tag.
Wir sind schon wieder bei einer Stunde, deswegen hätten wir so viele Themen, Wahnsinn, aber eine Frage brennt ja immer den Leuten irgendwo unterm Hut und zwar, was machen die coolen Kicker von damals heute und ihr euch jetzt beide ins Trainergeschäft verschlagen. Günther, du bist bei Sturm Graz seit Jahren unterwegs im Individualtraining, aber auch in der ersten Mannschaft als Co-Trainer unterwegs.
Ja, ich bin Talente-Coach jetzt schon seit 2017 und parallel dazu als Assistenztrainer bei den Profis, weil natürlich der Übergang von vielen jungen Spielern habe ich natürlich begleiten dürfen und das ist natürlich auch der Step von Jugend oder von der Zweiermannschaft zur Einsermannschaft ist auch ganz ein wesentlicher und da habe ich den einen oder anderen begleiten dürfen. Natürlich trainiere ich auch einige Spieler oder vor allem unsere größten Talente in der Akademie und dann habe ich noch einen Hauptberuf als Lehrer in einer Sportschule in Graz, aber da habe ich nur 12 Stunden. Also das lässt sich gut vereinbaren. Ich darf die Kleinsten trainieren in der Schule von 10 bis 14. Ich darf dann mit den Akademiespielern trainieren und dann darf ich auch die Spieler bei den Profis begleiten. Also
und gibt's das
eine runde Geschichte und
erlebt hast.
Jede Altersgruppe ist anders und darf natürlich meine Erfahrungen einbringen.
Sehr schön. Und Paul, du machst das aktuell in der Landesliga, bist jetzt Trainer in Kilb. und hast dich auch wieder dem Fußball
gemietet. Es ist eher nur Hobby. Ja. Ich sage jetzt einmal, ist natürlich Amateursport. Mhm. Was ich aber schon länger mache, beziehungsweise auch mein Beruf ist, 2017 mit einer individuellen Mentoring-Firma selbstständig gemacht, mit der Lighthouse Partners for Life GmbH. Zu finden unter www.partnersforlife.at.
Können wir da noch einblenden?
Genau, könnt bitte, wann das geht, einfach auch die Erfahrungen, was ich halt, beziehungsweise auch meine Frau, ich mag es mit meiner Frau gemeinsam gemacht haben, wie schwierig es ist, eben 5 Umzüge zu machen in die verschiedensten Länder, eben dort auch Eltern zu werden. Also 3 von meinen Söhnen, einer davon ist in England geboren, sind im Ausland geboren. Und dann eben mit der Mini-Fußball-Arena, also hauptsächlich eben in der Frühentwicklung von Kindern, eben Erstkontakt mit Fußball sind wir jetzt unterwegs. Da geht es einfach darum, mobile Käfige sozusagen.
Ich habe das immer gesehen, das ist
genau,
richtig
es
cool.
Es ist wirklich cool, du brauchst kein Vorwissen im Fußball, sondern die Kinder wissen, das ist so ein Ort Laufstall, da stößt das eine, 15 Mal ist das, du hast den Ball dazu und sie
und
geben
los
Gas.
Geht's.
Und ja, sie denken nicht drüber nach, ob sie über die Linie strüppeln dürfen oder da oder keine Ahnung, so brauchst keine Regeln, sondern einfach nur den Ball und den Chord im Endeffekt. Dann habe ich einen eigenen Verein gegründet, den Schana FC, weil wir haben ja genug Buben zu Hause, ne? dass die ganzen Funktionen sozusagen ausgefüllt sind. Da geht es auch um die Frühförderung von 6- bis 12-Jährigen. Da habe ich so einen Trainingsstützpunkt. Cool. Mache ich auch nicht gern. Also schon alles eher in die Richtung, wie kann ich Kinder unterstützen. Erstens einmal natürlich zum Sport zu kommen, beziehungsweise zum Fußball zu kommen und dann weiter natürlich den Traum zu leben, den eben auch viele Kinder auf der ganzen Welt haben.
Den haben wir. Genau. Eins vereint euch auch noch, ihr habt ein gemeinsames Hobby und zwar die Copa Pelé. Da sehen wir euch auch wieder. Hoffentlich euch beide in der Kurm. Du bist Fixstarter, bei dir schauen wir noch, ob es sich ausgeht.
Ja genau, bei mir ist eben der Spielplan. Wir sind dann schon wieder in der Vorbereitungssaison. Steht jetzt im Moment drauf, dass wir ein Turnier haben, so ein Vorbereitungsturnier. Ja. Ich schaue aber trotzdem, dass ich es irgendwie bewerkstellige, weil in der Kurm selber habe ich nicht mehr spielen dürfen. Da bin ich zu jung.
Da hast du was versammelt.
Genau, da habe ich was versammelt und vielleicht passt, ich würde gerne dabei sein. Zumindest im Kader bin ich. Habe jetzt noch nicht gesagt. Aber ja, ich würde mir wünschen, dass viele zuschauen können. Ich glaube, dass das ein super Erlebnis wird.
Copa Pelé und das Event Copa 11, also am 25.07. in der Gröben in Graz. Alle Infos auf der Seite, auf der Webseite von der Copa Pelé. Das war Folge 5. Würde uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns abonniert. Alle 2 Wochen auf Join, auf eurem Superstreamer und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen sind wir zu finden. Copa Pelé, Legenden mit Schmäh, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, die Herrschaften.
Danke,
Mario. Danke für die Einladung.